Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Klarer Kopf, Wege aus dem Trauma, deinem Podcast für mentale Gesundheit und emotionale Balance. Mein Name ist Dr. Timo Schüler und heute sprechen wir mal über die Geschichte der Traumata oder die Geschichte des Traumas. Vorab gibt es aber das erste Mal in der Geschichte dieses Podcasts eine Inhaltswarnung. Ich werde innerhalb dieser Folge auf verschiedene traumatische Erlebnisse auch in der Zeit des 20. und 21. Jahrhunderts eingehen. Falls du da irgendwie Probleme mit hast, falls du selbst geschädigt bist und möchtest nicht irgendwie nochmal daran erinnert werden, dann überspring diese Folge am besten. Ansonsten wünsche ich dir super viel Spaß bei dieser etwas längeren Folge als sonst und mit einem ganz anderen Thema auch als sonst. Hast du dich jemals gefragt, wie Menschen eigentlich früher mit Traumata, mit traumatischen Erlebnissen umgegangen sind? Traumata begleiten uns Menschen schließlich eigentlich schon immer, zum Beispiel durch Kriege, durch Naturkatastrophen oder auch durch persönliche Verluste. Aber das Verständnis davon, was eigentlich ein Trauma ist und wie das behandelt werden kann, das hat sich im Laufe der Jahrhunderte dramatisch verändert. Heute sprechen wir eben über die Geschichte des Traumas. Lass uns gemeinsam durch die Zeit reisen, von den Mythen der Antike bis hin zur modernen Traumatherapie. Ich hoffe, du wirst sehen, dass vieles, was heute ja komplett selbstverständlich erscheint, einen sehr, sehr langen Weg hinter sich hat. Und dass dann eben das EMDR ein absoluter Meilenstein auf diesem Weg war und ist. Ich werde nun gemeinsam mit dir durch die verschiedenen Zeitepochen gehen. Und anfangen tun wir eben mit der Antike. Wenn dich diese Geschichte der Antike nicht so interessiert, dann kannst du einfach, ich sag mal ungefähr 10 Minuten weiter skippen, weiter scrollen, wie auch immer. Dann geht's weiter mit dem Thema Mittelalter. Trauma in der Antike. Die Quellenlage zu Traumata in der Antike ist ziemlich komplex, da es sich ja um eine Zeit handelt, in der ja psychologische Begriffe, wie wir sie heute kennen, eigentlich überhaupt nicht existierten. Stattdessen ja, finden wir zum Beispiel in historischen Texten, in archäologischen Funden und vor allen Dingen auch kulturellen Praktiken Hinweise darauf, wie antike Gesellschaft mit traumatischen Erlebnissen umging. Und dabei spielen Texte von Historikern wie Herodot, Thukydides, Polybios oder Livius eine zentrale Rolle. Die liefern uns lebendige, wenn auch ja, ziemlich interpretative Beschreibungen von Kriegen, von Katastrophen und deren Auswirkungen auf die Menschen und auf die Menschheit. Die Antike war geprägt von Kriegen, Naturkatastrophen und vor allen Dingen sozialen Umbrüchen, die bei den Menschen tiefe, tiefe Spuren hinterließen. Doch das Verständnis von Trauma, wie wir es heute kennen, das hat damals noch überhaupt nicht existiert. Psychische Leiden wurden oft durch ja, eine göttliche Strafe oder übernatürliche Kräfte oder einfach den Einfluss des Schicksals erklärt. Gleichzeitig gab es erste Hinweise darauf, dass die alten Kulturen zumindest die Auswirkung traumatischer Ereignisse auf die menschliche Psyche wahrnehmen, auch wenn sie dann in mythische oder eben religiöse Kontexte einbetteten. Die Perserkriege von 499 bis 449 vor Christus zwischen den Griechen und dem Persischen Reich war eine Zeit des ständigen Kampfes und der Unsicherheit. Berichte über die Schlachten von Marathon und Salamis, bei denen Tausende von Soldaten getötet oder schwer verletzt wurden, zeigen, wie kräftezehrend und verstörend diese Konflikte für die Beteiligten waren. Ein griechischer Soldat, der die Schlacht von Marathon überlebte, wurde später von seinem Umfeld als verändert beschrieben. Er mied Gesellschaft, reagierte überempfindlich auf laute Geräusche und konnte nachts überhaupt nicht einschlafen. Obwohl wir heute wissen, dass das klassische Symptome eines Traumas sind, erklärte man sein Verhalten damals einfach durch den Zorn der Götter oder als göttliche Strafe für ein ungeklärtes Vergehen. Die antiken Historiker, darunter eben Herodot, berichteten von Kämpfern, die nach den Schlachten nicht mehr in der Lage waren, ihre Rolle in der Gemeinschaft auszufüllen. Besonders auffällig ist dabei der Fall eines athenischen Bogenschützen, der von Herodot beschrieben wurde. Nach der Schlacht von Salamis soll er sich geweigert haben, wieder zu kämpfen. Er wurde von seinen Kameraden als verflucht bezeichnet und man hat versucht, ja durch Opfergaben an die Götter seinen Fehler zu bereinigen. Auch gab es Naturkatastrophen und eine der ersten dokumentierten Naturkatastrophen der Antike, die seelische Wunden hinterließ, war das Erdbeben von Sparta im Jahr 464 vor Christus. Und dieses verheerende Ereignis zerstörte große Teile der Stadt und führte dann zum Verlust von vielen, vielen Leben. Zeitgenössische Berichte schildern, dass die Überlebenden von Angst und Panik geprägt waren. Nachbeben verstärkten diese Gefühle und viele Menschen weigerten sich, in ihren Häusern zu schlafen, aus Angst, erneut unter Trümmern begraben zu werden. Auch hier suchte man die Erklärung im Übernatürlichen. Die Bevölkerung glaubte einfach, dass die Götter, insbesondere Poseidon, der als Erderschütterer galt, ihren Zorn über die Stadt gebracht hatten. Es wurden aufwendige Rituale und Opferungen durchgeführt, um den Zorn der Götter zu besänftigen, doch die psychischen Wunden der Überlebenden blieben komplett unbeachtet. Alexander der Große ist ein weiteres Beispiel für eine historische Figur, deren Verhalten möglicherweise durch traumatische Erlebnisse beeinflusst wurden, in seinem ganzen Handeln. Während seiner zahllosen Feldzüge durch Persien, durch Indien und Zentralasien war er nicht nur Zeuge, sondern auch meistens Urheber extremer Gewalt. Ein bekanntes Ereignis, das Alexander nachhaltig prägte, war die Schlacht um Hydaspes im Jahr 326 vor Christus, bei der Tausende seiner Soldaten und Gegner starben. Antike Berichte zeigen, dass Alexander nach dieser Schlacht immer unberechenbarer wurde. Er soll nächtelang nicht geschlafen haben und von plötzlichen Wutausbrüchen geplagt gewesen sein. Obwohl die Quellen das oft als Ausdruck göttlicher Besessenheit oder auch des Alkoholmissbrauchs interpretierten, lassen sich diese Verhaltensweisen auch im Nachhinein auch als Reaktion auf das Erlebte deuten. Alexander war bekannt dafür, dass er kurz nach großen Siegen in Depressionen verfiel. Ein Phänomen, das wir heute als Survivor's Guilt, also Überlebensschuld oder eben posttraumatische Belastungsstörung verstehen könnten. Die Schlacht von Cannae, eine der entscheidendsten Schlachten des Zweiten Punischen Krieges, ist ein eindrucksvolles Beispiel für die traumatische Auswirkung von Krieg in der Antike. In dieser Schlacht wurden ungefähr 50 bis 70.000 römische Soldaten von Hannibals Truppen getötet. Eine der größten militärischen Katastrophen der römischen Geschichte. Die Hauptquellen für die Schlacht von Cannae sind Polybios und Titus Livius. Beide beschreiben die Ereignisse und die Reaktion der Überlebenden mit eindrücklichen Details. Polybios schildert die vollständige Vernichtung des römischen Heeres und die Ohnmacht der Überlebenden. Viele Soldaten wurden gefangen genommen und diejenigen, die entkamen, lebten dann in ständiger Furcht vor Schande und Bestrafung. Livius dagegen beschreibt die Reaktionen in Rom. Angst, Panik, eine tiefe kollektive Erschütterung. Der Verlust von so vielen Bürgern und die Aussicht, dass Hannibal auch Rom angreifen könnte, führten dann zu einem Zustand der nationalen Krise. Die Berichte deuten darauf hin, dass Überlebende dieser Schlacht von Cannae wahrscheinlich unter typischen Symptomen litten, die wir heute als posttraumatische Belastungsstörung PTBS bezeichnen würden. Es kam zu Flashbacks und intrusiven Erinnerungen. Die Überlebenden wurden Zeuge des Massakers, sahen die eigenen Kameraden sterben und erlebten extreme körperliche und emotionale Belastung. Solche Erinnerungen haben sich dann tief ins Gedächtnis eingebrannt. Dann kommen Schuldgefühle und Scham hinzu. In der römischen Kultur war das Überleben einer solchen Niederlage oft auch einfach mit Scham verbunden. Soldaten, die flohen oder gefangen genommen wurden, galten als entehrt. Das hat dann zu einem sozialen Rückzug geführt. Es gibt Berichte, dass Überlebende aus Angst vor Bestrafung und Stigmatisierung in der Gesellschaft komplett isoliert lebten. Ein eindrückliches Beispiel für die seelischen Folgen der Schlacht von Cannae ist der Selbstmord von Lucius Aemilius Paulus, einem der römischen Konsuln, der die Schlacht befehligte. Berichten zufolge wählte er den Tod auf dem Schlachtfeld, um der Schande einer Niederlage zu entgehen. Sein Verhalten könnte als ein Ausdruck des psychologischen Drucks interpretiert werden, damit der römischen Vorstellung von Ehre und Verantwortung einherging. Ein weiteres Beispiel ist die Behandlung der Überlebenden. Viele der gefangenen Soldaten wurden später freigekauft, jedoch nicht wieder in die regulären Legionen aufgenommen, weil sie galten einfach als minderwertig und wurden dann stattdessen in speziellen Einheiten untergebracht, was auf die Stigmatisierung traumatisierter Überlebender hinweist. Römische Opfer und Reinigungsrituale nach großen militärischen Niederlagen könnten eine Art von kollektivem Bewältigungsmechanismus gewesen sein. Nach Cannae ließ der Senat spezielle Opfer darbringen, um die Götter zu besänftigen und die Gesellschaft wieder zu stabilisieren. Und diese Rituale erfüllten dann eine doppelte Funktion. Die stärkten nämlich einmal das Gemeinschaftsgefühl und gaben den Menschen das Gefühl, die Kontrolle über das Schicksal zurückzugewinnen. In psychologischer Hinsicht könnten den Betroffenen aber auch geholfen haben, ihre Trauer und die Angst zu verarbeiten. Wenn dann auch nur indirekt. Im Römischen Reich waren Gladiatorenkämpfe dann nicht nur ein Unterhaltungsspektakel, sondern auch eine Quelle großer seelischer Belastung für die Beteiligten. Gladiatoren, die in der Arena um ihr Leben kämpfen mussten, lebten oft in ständiger Angst. Diejenigen, die überlebten, litten häufig unter anhaltenden Symptomen wie Schlaflosigkeit, Schreckhaftigkeit und sozialem Rückzug. Ein Gladiator namens Marcus, dessen Geschichte durch Inschriften und Berichte bekannt ist, war nach seiner Freilassung nicht mehr in der Lage, ein einfaches, normales Leben zu führen. Der zog sich in eine kleine Hütte am Stadtrand zurück und mied jeglichen Kontakt mit Menschen. Für die Römer war sein Verhalten ein Zeichen von Schwäche oder Götterferne. Und anstatt ihn zu unterstützen, wurde er einfach von der Gemeinschaft komplett gemieden. In der Antike wurden solche Verhaltensweisen meist nicht als eine Reaktion auf dramatische Erlebnisse erkannt, sondern eben, wie gesagt, in religiöse oder mythologische Kontexte eingeordnet. Die Götter waren allgegenwärtig und wurden sowohl als Ursache von Leid als auch die Lösung betrachtet. Menschen, die ungewöhnliche Symptome zeigten, wurden als oft von den Göttern berührt angesehen. Manchmal im positiven, oft aber eben auch im negativen Sinne. Ein typisches Beispiel hierfür sind die Tempel des Asklepios, des Gottes der Heilkunst. Menschen mit psychischen und körperlichen Beschwerden suchten in diesen Tempeln Heilung, oft durch Rituale, Träume und symbolische Reinigung. Obwohl dies aus heutiger Sicht nicht als Traumatherapie bezeichnet werden kann, zeigen diese Rituale, dass die antiken Kulturen zumindest versuchten, psychisches Leid zu lindern. Auch wenn ihre Methoden natürlich stark von Aberglauben und religiösem Denken geprägt waren, aber mehr wusste man zu diesem Zeitpunkt logischerweise einfach noch nicht. Was können wir aus der Antike erstmal lernen? Die Antike zeigt uns, dass die Menschen schon damals versuchten, das seelische Leid zu verstehen und zu bewältigen, wenn auch, wie gesagt, durch Aberglaube, mythisches Denken oder ähnliches. Aber eben in einer Welt, in der diese Mythen und die Götter den Alltag bestimmten, wurden dann diese traumatischen Erlebnisse einfach oft falsch interpretiert. Und nicht nur in der Antike, das geht eigentlich schon noch viel, viel weiter. Und statt die psychologischen Ursachen zu erkennen, hat man dann die einfachste Antwort gesucht, nämlich in göttlichen Strafen oder eben ganz einfach übernatürliche Kräfte. Die Geschichten dieser Perserkriege, von Naturkatastrophen oder eben von Persönlichkeiten wie Alexander des Großen, erinnern uns daran, dass Trauma ein universelles, menschliches Phänomen ist, eines, das schon immer Teil der Geschichte war. Gehen wir über zum Mittelalter. Im Mittelalter lebten die Menschen in einer Welt, die von religiösen Vorstellungen geprägt war. Alles, was nicht direkt irgendwie erklärbar war, wurde eben häufig auf übernatürliche Kräfte zurückgeführt, ähnlich wie in der Antike. Krankheit, Leid und psychische Symptome galten entweder auch wiederum als Prüfung Gottes, als Strafe für begangene Sünden oder als Zeichen dämonischer Besessenheit. Das Verständnis von Trauma, wie wir es heute kennen, hat einfach nicht existiert. Doch die Spuren davon finden wir in den Geschichten dieser Zeit. Stell dir einen Mann vor, der jahrelang in der Hitze des Heiligen Landes gekämpft hat, als Kreuzfahrer. Er hat Schrecken erlebt, die er nicht einmal in Worte fassen kann. Kameraden, die auf dem Schlachtfeld starben, die Schreie von Frauen und Kindern, die in Belagerungen ums Leben kamen und die ständige Angst, selbst das nächste Opfer zu sein. Eines Tages kehrt genau dieser Mann nach Hause zurück. Seine Familie erwartet einen strahlenden Helden. Doch vor ihnen steht ein schweigsamer, gebrochener Mann. Er spricht nicht über das, was er gesehen hat, vermeidet den Blickkontakt und zieht sich immer mehr zurück. Nachts wacht er schweißgebadet auf, verfolgt von den Bildern des Schlachtfeldes. Damals gab es einfach kein Wort wie posttraumatische Belastungsstörung. Stattdessen wurde sein Verhalten oft als Schwäche ausgelegt oder als Zeichen, dass er von bösen Mächten heimgesucht sei. Einige Heimkehrer wurden von der Gemeinschaft ausgestoßen, da man fürchtete, ihre Besessenheit könnte ansteckend sein. Auch Frauen, vornehmlich wahrscheinlich Frauen, litten im Mittelalter häufig unter traumatischen Erfahrungen, besonders eben in Kriegszeiten oder bei sexuellen Übergriffen. Doch statt Hilfe zu bekommen, fanden viele Frauen sich in einer grausamen Spirale aus Misstrauen und Schuldzuweisungen wieder. Eine bekannte Geschichte erzählt von einer jungen Frau aus einem kleinen Dorf, die nach einem Überfall durch feindliche Soldaten plötzlich seltsames Verhalten zeigte. Sie sprach nicht mehr, wirkte abwesend und zuckte oft zusammen, wenn jemand sie berührte. Statt ihr beizustehen, begannen die Dorfbewohner zu flüstern, vielleicht ist sie eine Hexe. Damals glaubte man, dass ungewöhnliches Verhalten Zeichen dafür sein könne, dass jemand mit dem Teufel im Bunde steht. Die junge Frau wurde vor Gericht gebracht und gezwungen, sich zu verteidigen. Ihr Schweigen wurde dann als Schuldeingeständnis gewertet. Und am Ende wurde sie auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Aus heutiger Sicht wäre absolut klar, diese Frau litt wahrscheinlich an einem schweren Trauma. Doch in einer Welt, die keine psychologischen Erklärungen kannte, wurden diese traumatischen Symptome oft eben falsch gedeutet, im einfachsten Sinne, mit tödlichen Konsequenzen. Das Mittelalter war genau wie in der Antike aber auch eine Zeit von großen Naturkatastrophen. Überschwemmungen, Hungersnöte, aber auch zum Beispiel die Pest hinterließen nicht nur physische, sondern auch seelische Wunden. Eines der eindrücklichsten Beispiele ist eben die Pestpandemie, die als Schwarzer Tod bekannt wurde. Ganze Dörfer wurden ausgelöscht und die Überlebenden litten unter einer tiefen Schuld und einer Angst. Viele glaubten, die Pest sei eben eine Strafe Gottes und versuchten sich durch Selbstgeißelung oder Bußprozessionen die Sünden der Menschheit zu sühnen. In diesen Ritualen sehen wir dann die verzweifelten Versuche, mit einem kollektiven Trauma umzugehen. Auch wenn die Methoden aus heutiger Sicht ziemlich schockierend erscheinen. Ein Augenzeuge, der die Pest überlebte, schrieb dann später: Ich habe so viele sterben sehen, dass ich nicht mehr weiß, ob ich Mensch bin oder nur ein Schatten unter Schatten. Solche Berichte zeigen, dass auch im Mittelalter seelische Wunden tief gingen, selbst wenn die Menschen keine Worte dafür hatten. Die Kirche spielte dabei eine doppelte Rolle im Umgang mit traumatischen Erlebnissen. Einerseits bot der Glaube vielen Menschen Trost. Klöster waren Orte, an denen man Zuflucht suchte und wo Gebete und Rituale halfen, den Schmerz zu lindern. Andererseits verstärkte die Kirche oft das Leid, indem sie die Traumata als Sünde oder als Zeichen des Teufels deutete. Menschen, die unter Albträumen oder Panikattacken litten, mussten oft Beichten ablegen und Bußübungen verrichten. Besonders grausam war der Umgang mit Menschen, die psychisch auffällig waren. Sie wurden häufig als besessen angesehen und exorziert. Ein Prozess, der das Trauma aber nur verschlimmerte. Das Mittelalter mag deswegen aus heutiger Sicht ziemlich düster erscheinen, doch die Geschichten zeigen uns, wie tief verwurzelt das Bedürfnis nach Erklärung und Heilung gewesen ist. Die Menschen suchten nach Wegen, um mit ihrem eigenen Leid umzugehen, auch wenn die Methoden oft wieder auf Aberglauben und auf Missverständnissen beruhten. Es ist faszinierend, wie viel sich seitdem verändert hat. Aber trotzdem gibt's Parallelen. Auch heute noch werden traumatische Erlebnisse manchmal missverstanden im einfachsten Sinne oder komplett tabuisiert. Aber im Vergleich zum Mittelalter haben wir zum Glück mittlerweile Werkzeuge wie EMDR, wie verschiedene andere Psychotherapien, die uns eben helfen können, diese Wunden zu heilen. Gehen wir nun im Zeitstrahl noch ein bisschen weiter, und zwar in die frühe Neuzeit. Mit der frühen Neuzeit, einer Zeit geprägt von Entdeckungen, von wissenschaftlichem Fortschritt und von politischen Umwälzungen, änderte sich auch das Verständnis von menschlichem Leiden. Die Aufklärung brachte eine neue Sicht auf die Welt mit sich, in der der Mensch und seine Erfahrungen zunehmend rational betrachtet wurden. Doch die frühen Beobachtungen von Trauma waren meist unvollständig, oft reduziert auf das rein körperliche oder auf moralische Schwäche. Dennoch legten diese ersten Ansätze dann den Grundstein für unser modernes Verständnis. Stell dir vor, du bist ein einfacher Soldat in der Armee Napoleons, kämpfst in der gnadenlosen Kälte Russlands. Du hast Hunger, deine Kameraden sterben neben dir und der Feind scheint übermächtig. Wochen später, nach einer verlustreichen Schlacht, kehrst du in deine Heimat zurück. Aber nichts ist mehr so wie zuvor. Du kannst nachts nicht schlafen, weil die Bilder des Schlachtfelds dich verfolgen. Jeder laute Ton lässt dich zusammenzucken. Und du meidest Menschen, weil du das Gefühl hast, die können dich einfach nicht verstehen. Ärzte und Militärkommandanten der napoleonischen Ära berichteten von solchen Fällen. Diese Soldaten wurden als zitternd, geistesabwesend oder unfähig, Befehle zu befolgen, beschrieben. Doch statt sie als Opfer seelischer Wunden zu sehen, galten sie oft als Feiglinge oder Simulanten. Ein Arzt schrieb in seinen Aufzeichnungen, diese Männer haben die Schlacht überlebt, aber ihre Seele scheint auf dem Feld geblieben zu sein. Kannst dir selbst denken, heute würden wir so ein Verhalten als Symptom einer posttraumatischen Belastungsstörung, wiederum PTBS, erkennen. Aber auch in der Neuzeit gab es eben Naturkatastrophen, die ja zu kollektiven Traumata geführt haben. 1755 erschütterte ein gewaltiges Erdbeben die portugiesische Hauptstadt Lissabon. Es folgten Tsunami und massive Brände, die die Stadt nahezu vollständig zerstörten. Zehntausende Menschen kamen ums Leben, direkt oder im Nachhinein. Und diejenigen, die überlebten, waren oft von tiefen seelischen Wunden gezeichnet. Eine Überlebende berichtete später, ich hörte das Schreien der Menschen unter den Trümmern und fühlte mich, als hätte Gott uns verlassen. Viele der Überlebenden entwickelten Symptome, die wir heute als Trauma klassifizieren würden. Sie litten an Albträumen, an Angstzuständen und an einem tiefen Gefühl der Hilflosigkeit. Interessanterweise führte dieses Ereignis aber auch zu einem Umdenken. Philosophen wie Voltaire oder wie Kant diskutierten erstmals öffentlich die psychologischen Auswirkungen von Katastrophen. Es war eine der ersten Gelegenheiten, bei denen die menschliche Reaktion auf extremes Leid in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückte. Aber die frühe Neuzeit war nicht nur eine Zeit der Kriege und Naturkatastrophen, sondern auch der rasanten Veränderung durch die Industrialisierung. Millionen von Menschen verließen ihre ländlichen Dörfer und zogen in die aufstrebenden Städte, wo sie in Fabriken unter oft unmenschlichen Bedingungen arbeiteten. Stell dir den jungen Arbeiter vor, der 12 Stunden am Tag in einer düsteren, lauten Fabrik verbringt. Eines Tages kommt es zu einem Unfall. Ein Kessel explodiert und er sieht, wie seine Kollegen schwer verletzt oder getötet werden. Der Arbeiter überlebt, aber fortan leidet er an Schlaflosigkeit, an Schreckhaftigkeit und auch an Albträumen. Damals wurden solche Reaktionen oft als Nervenschwäche oder ganz schlicht als Überarbeitung abgetan. Niemand dachte daran, dass es sich um seelische Wunden handeln könnte. Ein berühmtes Beispiel aus dieser Zeit ist der sogenannte Eisenbahnschock. Mit der Erfindung der Eisenbahn kam es vermehrt zu Unfällen, bei denen Überlebende sowohl körperliche als auch seelische Verletzungen erlitten. Ärzte beobachteten, dass viele Betroffene noch Monate oder Jahre nach einem Unfall unter Schreckreaktionen litten. Doch dieses Phänomen wurde oft ausschließlich physiologisch erklärt. In der frühen Neuzeit begann man aber, seelisches Leiden nicht nur als ein individuelles Problem, sondern auch als gesellschaftliche Herausforderung zu betrachten. Einige Philosophen und Mediziner erkannten letztendlich, dass traumatische Erlebnisse nicht nur den Körper, sondern auch den Geist beeinflussen können. Ein Beispiel hierfür ist der englische Arzt John Brown, der im 18. Jahrhundert über nervöse Krankheiten schrieb. Er beschrieb Patienten, die unter Zittern, Schlafstörungen und Angst litten und erkannte, dass äußere Erlebnisse, wie eben ein Unfall oder eben auch Krieg, die Ursache sein könnten. Obwohl seine Erklärungen oft ungenau waren, legten sie aber den Grundstein für ein besseres Verständnis von Traumata. Auch in der Literatur der Zeit finden wir Hinweise auf traumatisches Erleben. In den Romanen von Charles Dickens etwa werden die harten Lebensumstände der industriellen Revolution thematisiert. Figuren wie Oliver Twist oder Ebenezer Scrooge tragen seelische Wunden mit sich, die oft durch Gewalt, Verlust oder soziale Ungerechtigkeit entstanden sind. Die frühe Neuzeit war eine Zeit des Übergangs. Während man Trauma noch hauptsächlich durch die Linse körperlicher Schäden betrachtete, tauchten erste Ansätze auf, die psychologische Dimension ernst zu nehmen. Doch es sollte noch viele, viele Jahrzehnte dauern, bis sich ein echtes Verständnis für seelische Wunden entwickelte. Was wir aber aus dieser Zeit lernen können, ist, dass Trauma universell ist und eben unabhängig von der Epoche immer eine Suche nach Erklärung und Heilung mit sich bringt. Die Geschichten der frühen Neuzeit erinnern uns daran, wie lange es wirklich gedauert hat, bis wir das menschliche Leid in seiner ganzen Komplexität verstanden haben und wie wichtig es ist, daraus auch für die Zukunft zu lernen. Lass uns nun in die Zeit wandern, wo die eigentliche heutige Psychologie quasi geboren wurde. Das 19. Jahrhundert war ein Zeitalter des Umbruchs und des Fortschritts. Mit der Industrialisierung, der zunehmenden Urbanisierung und den politischen Revolutionen standen die Menschen vor gewaltigen Herausforderungen. Gleichzeitig war es die Geburtsstunde der modernen Wissenschaften. darunter eben auch die Psychologie. In dieser Zeit begannen Forscher systematisch über die menschliche Psyche und die Auswirkungen traumatischer Erlebnisse nachzudenken. Dennoch war das Verständnis von Trauma oft noch von Vorurteilen und Missverständnissen geprägt. Eine der berühmtesten Geschichten aus dieser Zeit handelt von Anna O., einer jungen Frau, die unter Lähmungen, Sprachstörungen und Ohnmachtsanfällen litt. Der Arzt Josef Breuer, ein Zeitgenosse von Sigmund Freud, behandelte sie und erkannte, dass ihre Symptome nicht durch körperliche Ursachen erklärt werden konnten. Breuer und Freud entwickelten die Theorie, dass Anna O. an einer Hysterie litt. Mit einem Begriff, der damals vor allem für Frauen verwendet wurde und eine angebliche Störung der Gebärmutter bezeichnete. Heute wissen wir, dass Anna O. wahrscheinlich an den Folgen eines schweren Traumas litt. Ihre Symptome waren Ausdruck der seelischen Belastung, die sie nicht anders verarbeiten konnte. Freud und Breuer sahen in der Hysterie den Schlüssel, um die Funktionsweise der menschlichen Psyche zu verstehen. Doch obwohl sie erstmals die psychologischen Wurzeln von Symptomen anerkannten, wurden Frauen mit solchen Beschwerden oft auch weiterhin als schwierig oder als schwach abgestempelt. Im 19. Jahrhundert prägte der Arzt George Miller Beard den Begriff der Neurasthenie, eine Krankheit, die durch Erschöpfung des Nervensystems verursacht sein sollte. Menschen, die unter Neurasthenie litten, klagten über Müdigkeit, über Angst, Schlaflosigkeit und Reizbarkeit. Beard vermutete, dass die rasanten gesellschaftlichen Veränderungen eben der Industrialisierung, wie der Stress in der Fabrik oder der Lärm der Städte, das Nervensystem einfach überfordern könnten. Dieser Begriff der Neurasthenie wurde später als Vorläufer für die moderne Diagnose von Stress- und Traumaerkrankungen angesehen. Obwohl Beard die psychische Dimension noch nicht vollständig verstand, erkannte er, dass die Symptome eine Reaktion auf äußeren Druck waren. Ein weiterer Durchbruch des 19. Jahrhunderts war die Wiederentdeckung der Hypnose als therapeutisches Werkzeug. Franz Anton Mesmer hatte im 18. Jahrhundert mit magnetischen Kräften experimentiert. Doch erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begannen Ärzte wie Jean Martin, Charcot und Pierre Janet, Hypnose zur Behandlung von psychischen Beschwerden einzusetzen. Charcot behandelte in seiner Pariser Klinik zahlreiche Patienten, die unter Symptomen litten, die heute als traumabedingt angesehen werden würden. Er zeigte, dass Hypnose helfen konnte, die belastenden Erinnerungen zugänglich zu machen und so die Symptome zu lindern. Pierre Janet ging noch einen Schritt weiter und entwickelte die Theorie, dass traumatische Erinnerungen dissoziiert werden können. Das heißt, sie werden abgespalten, weil sie zu schmerzhaft sind, um bewusst verarbeitet zu werden. Janet war damit ein Vorläufer der modernen Traumatherapie. Das 19. Jahrhundert war eine Zeit der Suche nach Erklärung. Wissenschaftler und Ärzte begannen, die menschliche Psyche systematisch zu erforschen und erste Ansätze für die Behandlung traumatischer Symptome zu entwickeln. Obwohl viele dieser Theorien heute als ziemlich überholt erscheinen, war das 19. Jahrhundert eine entscheidende Phase, in der sich das Verständnis von Trauma langsam vom rein körperlichen zum psychischen verlagerte. Geschichte von Anna O., von Soldaten aus dem Krimkrieg und den Opfern des Eisenbahnschocks aus dem vorherigen Abschnitt zeigen, dass traumatische Erlebnisse immer Teil der menschlichen Erfahrung waren und dass die Suche nach Heilung ein universelles Bedürfnis ist. Gehen wir nun über in das Jahrhundert der Kriege, der großen Kriege. Das 20. Jahrhundert war geprägt von weltweiten Konflikten, technologischen Fortschritten und sozialen Umbrüchen. In keiner anderen Epoche wurden so viele Menschen durch Krieg, Verfolgung und Katastrophen traumatisiert. Gleichzeitig begann die Psychologie, sich intensiv mit den seelischen Wunden zu beschäftigen, die diese Ereignisse dann auch hinterließen. Der Begriff Trauma nahm langsam die Bedeutung an, die wir auch heute kennen, und es wurden erste gezielte Ansätze zur Behandlung entwickelt. Im Jahr 1914 brach der Erste Weltkrieg aus. Ein Konflikt, der Millionen von Soldaten und Zivilisten das Leben kosten sollte. Viele Soldaten kehrten von den Schlachtfeldern in Europa mit körperlichen und seelischen Verletzungen zurück. Erstmals wurde systematisch über Symptome wie Zittern, Schlaflosigkeit, Taubheit, Albträume und plötzliche Panikattacken berichtet. Ein typisches Beispiel ist die Geschichte von William, einem jungen britischen Soldaten, der nach Monaten in den Schützengräben der Westfront körperlich unversehrt nach Hause zurückkehrte. Doch nachts wurde er von Albträumen geplagt, in denen er immer wieder den Mörserangriff erlebte, bei dem seine Kameraden starben. Tagsüber war er von jedem lauten Geräusch wie gelähmt und er konnte den Blick in die Gesichter seiner Familie nicht ertragen, da er sich für das Überleben schuldig fühlte. Diese Symptome wurden als Shellshock bezeichnet, ein Begriff, der ursprünglich auf die physische Wirkung von Explosionen zurückgeführt wurde. Man glaubte, dass der Druck der Granaten das Gehirn beschädigte. Doch bald stellte sich heraus, dass auch Soldaten, die nie direkt unter Beschuss standen, ähnliche Symptome entwickelten. Damit wurde dann auch langsam klar, dass es sich um psychische Reaktionen auf extreme Belastungen handeln musste. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Umgang mit Shellshock zu einer gesellschaftlichen Herausforderung. Viele Veteranen waren nicht in der Lage, in ihre alten Leben zurückzukehren und litten unter sozialer Ausgrenzung. Einige Ärzte und Psychologen wie Rivers erkannten, dass diese Männer therapeutische Unterstützung benötigten. Rivers arbeitete mit traumatisierten Soldaten und setzte auf Gesprächstherapie und kreative Methoden wie das Schreiben von Gedichten. Einer seiner Patienten war der berühmte Dichter Siegfried Sassoon, der in seiner Lyrik die Schrecken des Krieges und die psychischen Wunden thematisierte. Dennoch blieb die gesellschaftliche Akzeptanz von Trauma gering. Viele Betroffene wurden als schwach oder als feige abgestempelt und die Unterstützung war begrenzt. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 1939 stieg die Zahl traumatisierter Menschen erneut dramatisch an. Diesmal hatten die Psychologen und Psychiater jedoch einen besseren Zugang zu den Soldaten, da sie aus den Fehlern des Ersten Weltkriegs lernen konnten. Während des Krieges wurde der Begriff Kriegsneurose geprägt, um die seelischen Belastungen zu beschreiben, die Soldaten im Kampf erlitten. Ärzte beobachteten Symptome wie starke Angstzustände, Zittern, Stottern und völlige emotionale Abstumpfung. Eine der bahnbrechenden Erkenntnisse dieser Zeit war, dass jeder Mensch unter den richtigen Bedingungen ein Trauma entwickeln kann, unabhängig von seiner Stärke oder seiner Resilienz. Ein eindrückliches Beispiel ist die sogenannte Battle Fatigue, Kampfmüdigkeit, die bei Soldaten auftrat, die über lange Zeiträume ununterbrochen dem Kampf ausgesetzt waren. Viele dieser Männer konnten kaum noch Befehle befolgen, reagierten irrational oder brachen einfach zusammen. Nach dem Krieg entstanden in Ländern wie den USA und Großbritannien Rehabilitationsprogramme für Veteranen, die neben körperlicher Behandlung auch psychologische Betreuung umfassten. Es war ein erster Schritt hin zu einer umfassenderen Betrachtung von Trauma. Neben den Kriegen hinterließ natürlich auch der Holocaust tiefe seelische Narben bei Millionen von Überlebenden. Die psychologischen Folgen des systematischen Terrors und der Konzentrationslager waren so überwältigend, dass Psychologen wie Viktor Frankl erstmals Begriffe wie überlebensbedingte Schuld prägten. Frankl, ein Überlebender des Holocaust, entwickelte die Logotherapie, die betonte, dass Menschen, die in Extremsituationen einen Sinn finden können, bessere Chancen haben, seelisch zu überleben. Seine Arbeit hatte nicht nur Einfluss auf die Psychologie, sondern auch auf das Verständnis davon, wie Menschen mit Trauma umgehen können. Neben dem Holocaust gab es weitere Ereignisse, die ziviles Trauma prägten. Naturkatastrophen wieder, wie das Erdbeben von San Francisco in 1906 oder Bombenangriffe auf Zivilisten während des Zweiten Weltkriegs. Solche Erlebnisse zeigten, dass Trauma nicht nur eine Folge von Kriegen ist, sondern auch in anderen Extremsituationen entsteht. Der Vietnamkrieg von 1955 bis 1975 markierte dann einen Wendepunkt im Umgang mit Trauma. Dieser Krieg war besonders brutal und führte dazu, dass viele Soldaten mit schweren psychischen Belastungen heimkehrten. Die Symptome waren bekannt: Flashbacks, Albträume, starke Reizbarkeit und sozialer Rückzug. Doch diesmal wurde die seelische Belastung der Veteranen nicht ignoriert. Stattdessen führte die wachsende Aufmerksamkeit dazu, dass sich 1980 der Begriff posttraumatische Belastungsstörung, PTBS, erstmal in das Diagnostische und Statistische Manual psychischer Störungen, das DSM, aufgenommen wurde. Das war ein Meilenstein, denn es bedeutete, dass Trauma als ernsthafte psychische Erkrankung endlich anerkannt wurde, die diagnostiziert und behandelt werden kann. Ein berühmtes Beispiel ist der Vietnam-Veteran John, der Jahrzehnte nach dem Krieg immer noch von Flashbacks geplagt wurde. Erst durch die Diagnose PTBS und eine gezielte Therapie fand er schließlich Linderung. Seine Geschichte wurde zu einem Symbol für die Notwendigkeit, Trauma ernst zu nehmen und Betroffene zu heilen. Leider kam es aber auch gegen Ende des 20. Jahrhunderts zu einigen Fehlern bezüglich der Traumaverarbeitung oder wie man mit Traumata umzugehen hat. Am 3. Juni 1998 ereignete sich in Eschede das schwerste Zugunglück in der Geschichte der Deutschen Bahn. Ein defekter Radreifen führte dazu, dass der ICE 884 Wilhelm Konrad Röntgen entgleiste und mit einer Brücke kollidierte. 101 Menschen starben, über 100 wurden verletzt, viele von ihnen schwer. Doch das physische Leid war nur der Anfang. Die seelischen Wunden, die dieses Unglück hinterließ, wurden durch die fehlerhafte Nachsorge noch verstärkt. Zahlreiche Überlebende berichteten später, dass sie sich nach dem Unglück alleingelassen fühlten. Einige von ihnen litten unter schweren Traumata, entwickelten Flashbacks oder Depressionen. Doch es fehlte einer koordinierten psychologischen Betreuung. Viele erhielten einfach keine adäquate Traumatherapie oder wurden gar nicht erst als traumatisiert anerkannt. Stattdessen lag der Fokus auf juristischen und finanziellen Aspekten, während die psychische Unterstützung einfach oft vernachlässigt wurde. Ein besonders trauriges Beispiel ist ein Überlebender, der das Unglück mit schweren Verletzungen überlebte, aber erst Jahre später in eine Traumatherapie ging. Ich hatte immer wieder diese Bilder im Kopf, die zertrümmerten Waggons, die Schreie, der Geruch von Blut und von verbranntem Metall. Aber niemand hat mich gefragt, wie es mir geht, erzählte er später in einem Interview. Erst als seine Ehe zerbrach und er seinen Job verlor, erkannte er, dass er Hilfe braucht. Auch die Helfer vor Ort, Rettungskräfte, Feuerwehrleute und medizinisches Personal blieben häufig ohne psychologische Betreuung. Viele von ihnen litten unter sekundärer Traumatisierung. Eine Krankenschwester, die an der Unfallstelle Verletzte versorgte, berichtete später, wie sie jahrelang unter Schlafstörungen und Panikattacken litt. Wir waren auf sowas einfach nicht vorbereitet. Niemand hat uns danach gefragt, wie wir damit klarkommen. Dieses Versagen in der Nachsorge führt aber dazu, dass das Unglück von Eschede nicht nur als technische Katastrophe in die Geschichte einging, sondern auch als Beispiel dafür, wie wichtig eine umfassende psychologische Betreuung von Opfern und Helfern ist. Das ICE-Unglück von Eschede zeigt eindringlich, wie wichtig eine frühzeitige und umfassende psychologische Betreuung von Betroffenen und Helfern ist. Es erinnert uns daran, dass Trauma nicht nur durch das Ereignis selbst entsteht, sondern auch durch die Art und Weise, wie danach damit umgegangen wird. Die Geschichte von Eschede zusammen mit anderen traumatischen Ereignissen des 20. Jahrhunderts verdeutlicht aber, dass die Heilung von seelischen Wunden ein aktiver Prozess ist. Einer, der gesellschaftliche Aufmerksamkeit, professionelle Unterstützung, aber auch vor allem Mitgefühl erfordert. Zusätzlich kam es dann am Anfang des nächsten Jahrtausends zu einem riesengroßen Terroranschlag. Ich bin mir auch heute noch sicher, dass du genau weißt, was du gemacht hast, als du diese Nachricht bekommen hast, dass es da einen großen Terroranschlag gab. Ich weiß es selbst auch heute noch. Ich habe während dieser Zeit in einem Baumarkt, während dem Studium gejobbt und weiß noch, dass ein Kollege zu mir kam und ziemlich salopp gesagt hat, ja, da ist ein Flugzeug ins World Trade Center reingeflogen. Da war noch gar nicht klar, dass es ein Terroranschlag ist, das kam erst viel später. Ich will einfach nur damit sagen, ich bin mir sicher, dass du genau weißt, was du damals getan hast, weil halt auch einfach viele Emotionen damit verbunden sind. Der 11. September 2001 war ein Tag, der die Welt veränderte und bei Millionen von Menschen seelische Narben hinterließ. Die Anschläge auf das World Trade Center in New York töteten Tausende und hinterließen bei den Überlebenden und auch bei den Rettungskräften traumatische Erinnerungen. Ein Feuerwehrmann, der am Ground Zero arbeitete, schilderte später, wie ihn die Bilder der einstürzenden Türme immer wieder in Panik versetzten. Er träumte von den Schreien der Menschen, die er nicht retten konnte, und fühlte eine überwältigende Schuld. Auch viele Menschen, die die Ereignisse nur über die Medien verfolgten, entwickelten Symptome von sekundärer Traumatisierung, da die Bilder der Katastrophe immer wieder gezeigt wurden. 9/11 gilt als eines der einschneidendsten Beispiele für kollektives Trauma in der modernen Geschichte. Es zeigt, wie globale Ereignisse nicht nur die Betroffenen vor Ort, sondern auch Menschen weltweit beeinflussen können. In Deutschland hinterließen dann Amokläufe Anfang des neuen Jahrtausends, wie an der Albert-Will-Realschule in Winnenden 2009 tiefe seelische Wunden. Nicht nur bei den direkt Betroffenen, sondern auch in der Gesellschaft. Der 17-jährige Täter tötete 15 Menschen, darunter Schüler, Lehrer und später sich selbst. Viele Überlebende berichteten von Symptomen wie Angstzuständen, Schlaflosigkeit und wiederum die Flashbacks. Ein Schüler, der das Massaker überlebte, konnte monatelang nicht zur Schule zurückkehren, da allein das Betreten eines Klassenzimmers Panik auslöste. Psychologen arbeiteten intensiv mit den Überlebenden, um das Erlebte zu verarbeiten. Auch bei späteren Amokläufen, wie dem Anschlag in München 2016, bei dem ein jugendlicher Täter 9 Menschen tötete, wurden Traumata sichtbar. Solche Ereignisse zeigen, wie Gewalt im öffentlichen Raum das Sicherheitsgefühl und das Vertrauen in die Gemeinschaft erschüttern können. Das 20. Jahrhundert und der Anfang des 21. Jahrhunderts waren geprägt von tiefgreifenden traumatischen Ereignissen. Kriege, Terroranschläge, Amokläufe und Katastrophen hinterließen Spuren, die weit über das Erlebte hinausreichten. Es war aber auch ein Jahrhundert, in dem Trauma endlich besser verstanden, aber nicht immer richtig behandelt wurde. Das besonders eindrückliche Beispiel dafür ist eben das ICE-Unglück in Eschede, das nicht nur durch die Tragödie selbst, sondern auch durch die unzureichende Betreuung der Überlebenden und Helfer Traumata verursachte. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entstanden dann aber endlich die ersten gezielten Traumatherapien. Methoden wie die Verhaltenstherapie, die Arbeit mit Hypnose und schließlich die kognitive Verhaltenstherapie boten erste Ansätze, um Menschen mit PTBS zu helfen. Und einer der bekanntesten Ansätze war die Arbeit von Francine Shapiro, die in den 1980er Jahren EMDR, das Eye Movement Desensitization and Reprocessing, entwickelte. Diese Methode basiert eben auf der Erkenntnis, dass die Verarbeitung traumatischer Erinnerungen durch gezielte Augenbewegungen unterstützt werden können. Shapiros Arbeit war ein Durchbruch, der die Behandlung von Trauma absolut revolutionierte. Wie sieht es mit Trauma heute aus? Trauma ist kein Phänomen der Vergangenheit. Heute, im 21. Jahrhundert, sind die Ursachen für Traumata so vielfältig wie eben nie zuvor. Die besagten Kriege, Naturkatastrophen, Terroranschläge, aber auch häusliche Gewalt, Missbrauch und auch globale Krisen wie die Covid-19-Pandemie hinterlassen tiefe seelische Wunden. Doch anders als in der Vergangenheit haben wir heute nicht nur ein besseres Verständnis für Trauma, sondern auch eine Vielzahl von Ansätzen, um das zu behandeln. Gleichzeitig zeigt uns die moderne Forschung, dass Trauma nicht nur die Betroffenen, sondern auch ihre Nachkommen prägen kann. Ein Blick in die Zukunft ist daher ebenso wichtig wie ein Verständnis der Gegenwart. Stell dir vor, du sitzt in einem Flugzeug, das plötzlich in Turbulenzen gerät. Dein Herz schlägt schneller, du klammerst dich an die Armlehnen und selbst wenn der Flug sicher landet, kannst du das Gefühl der Angst nicht abschütteln. Solche Ereignisse, solche Erlebnisse gehören in unserer globalisierten, schnelllebigen Welt zum Alltag. Doch was passiert, wenn Menschen immer wieder solchen Stresssituationen ausgesetzt sind? Naturkatastrophen wie Hurricanes, Erdbeben, Überschwemmungen nehmen aufgrund des Klimawandels einfach zu. Gleichzeitig führen Kriege und Konflikte dazu, dass Millionen Menschen auf der Flucht sind. Eine Erfahrung, die oft von Gewalt und Verlust begleitet wird. Ein Beispiel, die syrische Flüchtlingskrise hat gezeigt, dass viele der Geflüchteten nicht nur körperliche, sondern auch massive seelische Traumata mit sich tragen. Studien haben ergeben, dass über 50% der Geflüchteten an PTBS leiden. Eine erschreckend hohe Zahl, die verdeutlicht, wie dringend eigentlich Hilfe nötig ist. Trauma betrifft dabei aber nicht nur Einzelpersonen. Es hat auch weitreichende Auswirkungen auf die Gesellschaft. Menschen, die traumatische Erfahrungen gemacht haben, können in ihrem Alltag eingeschränkt sein, Schwierigkeiten im Berufsleben haben oder soziale Beziehungen vermeiden. Das aktuellste Beispiel sind eben die Nachläufe der Covid-19-Pandemie. Neben den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen hat die Krise auch ein kollektives Trauma hinterlassen. Isolation, der Verlust geliebter Menschen und die ständige Angst vor der Ansteckung haben bei vielen Menschen Symptome ausgelöst, die an PTBS erinnern. Kinder, die während der Pandemie mit der Angst ihrer Eltern und der Unsicherheit der Welt aufwuchsen, zeigen vermehrt Anzeichen von Angststörungen und Depressionen. Solche Erfahrungen verdeutlichen, wie wichtig es ist, Trauma nicht nur als individuelles Problem, sondern eben auch als gesellschaftliche Herausforderung zu betrachten. Eine der faszinierendsten Entdeckungen der letzten Jahrzehnte ist die Erkenntnis, dass eben Trauma nicht nur die Betroffenen selbst, sondern auch deren Nachkommen beeinflussen kann. Hier ist das Thema Epigenetik ganz groß. Die Epigenetik zeigt, dass traumatische Erlebnisse Spuren im Erbgut hinterlassen können, die dann an die nächste Generation weitergegeben werden können. Das bekannteste Beispiel sind die Kinder und Enkelkinder und Enkelenkelkinder von Holocaust-Überlebenden. Studien haben gezeigt, dass diese Nachkommen häufiger an Angststörungen und Depressionen leiden, selbst wenn sie nie persönlich verfolgt wurden. Die Erklärung dafür liegt in der epigenetischen Weitergabe. Traumatische Erlebnisse können die Aktivität bestimmter Gene verändern, die für Stressregulation und Resilienz verantwortlich sind. Und diese Erkenntnisse haben nicht nur das Verständnis von Trauma revolutioniert, sondern auch die Behandlungsmöglichkeiten erweitert. Sie zeigen, dass Traumatherapie auch präventiv wirken kann. Indem wir heute Traumata behandeln, schützen wir zukünftige Generationen. Die moderne Traumatherapie hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm weiterentwickelt. Neben eben bewährten Methoden wie dem EMDR, wie der kognitiven Verhaltenstherapie und der Hypnose werden heute auch innovative Technologien eingesetzt, um traumatische Erinnerungen zu verarbeiten. Zum Beispiel wird Virtual Reality zunehmend genutzt, um Menschen in einer kontrollierten Umgebung mit ihren Ängsten zu konfrontieren. Zum Beispiel können Veteranen mit PTBS durch VR-Simulationen die belastenden Erinnerungen an den Krieg in einem sicheren Rahmen bearbeiten. Verfahren wie die transkranielle Magnetstimulation und die Neurofeedback-Therapie helfen dabei, die Gehirnaktivität zu regulieren und die Verarbeitung traumatischer Erlebnisse zu erleichtern. Künstliche Intelligenz wird verwendet, um personalisierte Therapieansätze zu entwickeln, um Betroffenen rund um die Uhr Unterstützung zu bieten. Chatbots und Apps, die speziell für Traumapatienten entwickelt wurden, können bei der Krisenintervention helfen und die therapeutische Arbeit ergänzen. Neben der eigentlichen Behandlung von Trauma rückt aber auch die Förderung von Resilienz in den Fokus. Resilienz, das ist die Fähigkeit, schwierige Lebensereignisse zu bewältigen und gestärkt daraus hervorzugehen, kann durch gezielte Maßnahmen gefördert werden. Achtsamkeit, soziale Unterstützung und gesunde Lebensgewohnheiten spielen dabei eine zentrale Rolle. Ein besonders spannendes Forschungsfeld ist die Prävention von Trauma. Programme in Schulen, Gemeinden und Flüchtlingslagern zielen darauf ab, Kindern und Erwachsenen Werkzeuge an die Hand zu geben, um mit Stress und potenziell traumatischen Erlebnissen umzugehen. Diese präventiven Ansätze könnten in der Zukunft dazu beitragen, die Zahl schwerwiegender Traumafolgen deutlich zu reduzieren. Was können wir aus der Gegenwart für die Zukunft lernen? Trauma ist und bleibt ein Teil der menschlichen Erfahrung. Aber im Vergleich zu früheren Jahrhunderten und Jahrtausenden sind wir heute besser gerüstet, um eben mit den seelischen Wunden besser umzugehen. Die moderne Wissenschaft hat uns Werkzeuge an die Hand gegeben, um Traumata zu behandeln, deren Auswirkungen zu verstehen und sogar eine Weitergabe an zukünftige Generationen zu verhindern. Die Geschichten der Gegenwart von Flüchtlingen, Veteranen, Überlebenden von Naturkatastrophen zeigen uns dabei, dass es immer Hoffnung gibt. Und wenn wir die Traumatherapie weiterentwickeln, bleibt ein zentraler Gedanke bestehen. Heilung ist möglich und jeder Mensch verdient eine Chance, verdient die Chance, ein Leben frei von seelischem Schmerz zu führen. Die Geschichte des Traumas zeigt, dass Leid universell ist und doch hat die Menschheit nie aufgehört, nach Heilung zu suchen. Dabei ist EMDR ein Meilenstein auf diesem Weg, aber die Arbeit geht insgesamt weiter. Wenn du selbst von Trauma betroffen bist oder jemanden kennst, der darunter leidet, erinnere dich daran, es gibt Hoffnung und es gibt Wege, die helfen können. Das war jetzt eine ziemlich lange Folge, die ich aber gerne in einem, ja quasi in einem Abwasch gerne machen wollte und nicht unterteilen wollte. Aber ich finde es unheimlich spannend, wie sich ja das Verhalten gegenüber Trauma verändert hat. Es ist leider immer noch nicht so, dass es überall akzeptiert wird. Im umgekehrten Fall ist es allerdings auch so, dass ganz oft gesagt wird, ja, ich bin traumatisiert, wo jetzt nicht unbedingt vielleicht das große Trauma hintersteckt, sondern man sich eher hinter dieser Aussage verstecken kann. Insgesamt gibt es da noch sehr, sehr viel zu erforschen und ja nachzuforschen, wie man bestimmte Dinge quasi auch zukünftig unterbinden kann, wie man noch besser präventiv arbeiten kann, auch zum Beispiel über die Ernährung und über die Lebensweise. Also, vielen Dank, dass du bis zum Schluss zugehört hast. Wenn du Fragen hast, schreib mir eine Mail über meine Website. Da findest du auch die Daten, also meine E-Mail-Adresse und ähnliches. Die Daten insgesamt findest du alle in den Shownotes. Oder kommentier diesen Podcast, bewerte diesen Podcast. Wie findest du auch mal so eine Folge? Eine ganz andere Art von Folge, wo es weniger um ja ein konkretes Thema geht, wie man das bearbeitet, sondern eher wirklich auch mal das Geschichtliche zu betrachten, wie sich was verändert hat. Also nochmal vielen Dank und ich freue mich darauf, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu können. Bis dahin, behalte einen klaren Kopf und mach's gut.